So, und wir laufen.
Herzlich willkommen zum Post-Credit-Talk. Diesmal der Post-Creditste aller Post-Credits-Talk, würde ich sagen. Denn der liebe Dejan und ich, hallo Dejan.
Hallo.
Wir sind direkt aus dem Kino gerade, wir sitzen im Auto. Deshalb schon mal Entschuldigung für eventuelle Nebengeräusche. Und wir haben gerade Mission Impossible 8 gesehen.
Und wenn wir nicht auf Toilette gewesen wären, würde der Abspann vielleicht sogar immer noch laufen.
Dann würde er noch laufen, das stimmt. Ja. Ich muss sagen, also ich habe versucht vorher wirklich nichts über diesen Film zu lesen oder mitzubekommen. Es ist aber in der heutigen Zeit sehr, sehr schwierig,
ja,
Spoiler oder irgendwelche Meinungen oder so komplett zu vermeiden. Und ich habe tatsächlich mitbekommen im Vorfeld, wir haben jetzt ja, wir haben jetzt Freitag, wo wir das aufnehmen. Der Film ist jetzt seit einigen Tagen schon draußen, dass die Reviews eher negativ sind.
Ja, das, genau.
Jetzt vielleicht nicht komplette Katastrophe, aber so das Wort Enttäuschung habe ich häufig gehört oder gelesen, gesehen. Und ja, sollen wir direkt eigentlich mit einem ganz kurzen Fazit einsteigen, mit so der ersten Emotion?
Also meine erste Emotion, als der Abspann angefangen hat, war wirklich, hä, was ist denn los mit euch?
Dankeschön. Das ging mir ganz genauso. Ich dachte so, what's not to like about it? Ich fand ja, das super geil.
Es war so, also meine erste Reaktion war innerlich so, ja, wow, der ist so schlecht, den muss man ja hassen.
Also ich habe es nicht verstanden.
Nee.
Also es gibt Sachen daran, die ich weniger mag. Es gibt Sachen daran, die ich sehr mochte. Und ich kann mir schon, also ich habe mir Reviews nicht durchgelesen. Ich habe immer nur so die Headlines und sowas gesehen. Ich glaube, ich kann ein paar der Kritikpunkte identifizieren, die andere vielleicht haben. Aber an sich war ich jetzt über zweieinhalb Stunden, glaube ich, sehr gut unterhalten. Ich habe mich zu keiner Sekunde gelangweilt. Und ja, bin zufrieden.
Also ich will einmal kurz ausholen und einen Rückblick zu Teil 2, der damals 2000 in die Kinos gekommen ist. Da waren ja alle richtig enttäuscht und haben gesagt, da gibt es ja gar kein Geheimnis aufzudecken, so wie im ersten Teil. Und jetzt muss ich sagen, hier habe ich halt so das Gefühl, also ja, hier ist die Action so ein bisschen zurückgestellt. Hier geht es eher darum, seit langem mal wieder was aufzudecken. Also in dem Prinzip, weißt du, manchmal habe ich so gedacht, das ist halt eher so ein bisschen so schatzsuchermäßig, abenteuermäßig. Aber das macht es ja nicht schlecht.
Das finde ich einen sehr schönen Vergleich. Es ist mehr ein Abenteuerfilm als ein Agentenfilm, auf jeden Fall. Das würde ich auch sagen. Es ist tatsächlich, finde ich, sehr schwer, so jetzt aus so einer, so spontan quasi so eine Filmreview zu machen. Wirklich ja, also wir hatten ja jetzt nur ein paar Minuten, um uns Gedanken zu machen. Aber es macht es ja auch ein bisschen spannend. Was wir vielleicht den Zuhörern erzählen können, wir haben beide einen Rerun gemacht.
Ah, auf jeden
von
Fall.
Von allen Mission Impossible Filmen. Ich muss sagen, ich habe die ersten beiden ausgespart, weil ich die noch sehr präsent hatte. Den zweiten habe ich vor gar nicht allzu langer Zeit gesehen. Den ersten habe ich schon sehr, sehr häufig gesehen. Ich bin ein riesen Fan der Mission Impossible Reihe, schon immer gewesen. Habe damals vor allen Dingen auch das N64-Spiel geliebt.
Geil.
Damals. Das war richtig geil. Und habe, also wie gesagt, den ersten, aber also unzählige Male gesehen. Wann bist du zum ersten Mal in Kontakt gekommen mit der Reihe?
Ich habe den vierten Teil damals, ich weiß gar nicht, welches Jahr das gewesen ist, da bin ich mit meinem Onkel, der muss so im Dezember irgendwann rausgekommen sein damals. Und wir sind dann irgendwann am Weihnachtsmittagsessenstisch am 25. aufgestanden und mein Onkel hatte keinen Bock mehr auf Familie und hat gesagt so, also das ist auch mein Patenonkel, und dann hat er gesagt, so, wir fahren jetzt ins Kino. Und dann haben wir uns Mission Impossible 4 und Sherlock Holmes 2 damals im Double Feature angeguckt. Und das war mein einziger Berührungspunkt. Und vor 2 Jahren habe ich Karten für eine Vorpremiere von Teil 7 gewonnen und habe dahingehend dann das erste Mal wirklich so einen Rewatch gemacht.
Ah, okay.
Und das heißt, ich bin noch gar nicht so lange im Game, wenn man so will.
Ja, ich habe tatsächlich, ich weiß gar nicht, ob ich alle im Kino gesehen habe, aber auf jeden Fall ab Teil 3 habe ich, glaube ich, alle im Kino gesehen, weil davor konnte ich, glaube ich, auch gar nicht oder durfte ich nicht. Und ich finde das, also die kurz zur Geschichte der Reihe können wir ja mal erzählen. Das basiert ja ursprünglich auf einer Fernsehserie, die in Deutschland Cobra übernehmen sie hieß. Das ist eine Serie, glaube ich, aus den 70ern. War das aus den
70ern? Ich meine ja, Ende 70er.
Die dann einen Reboot hatte in den Ende der 80er, glaube ich, und 90er Jahre.
In den 90er, genau. Aber 90ern. Mit denselben Leuten, wenn ich das so richtig gelesen habe.
Ja, ich glaube teilweise. Ja. Und dann gab es den ersten Film von Brian De Palma damals inszeniert und ich glaube auch schon mitproduziert von Tom Cruise, wenn ich mich nicht erinnere.
Ja, damals mit Paula Wagner. Die ersten drei haben sie als Cruise-Wagner Productions da.
Genau, und das heißt, Tom Cruise hat seit jeher quasi auch so ein bisschen den Daumen auf dieser auf der Reihe. Und der hat auch entschieden, dass damals jeder Teil von einem anderen Regisseur gemacht wird. Der zweite war dann von John Woo. Der dritte war von J.J. Abrams. Und der vierte war von Brad Bird, der davor The Incredibles zum Beispiel gemacht hatte.
Ja.
Und der vierte Teil ist auch so ein bisschen, finde ich, so eine Art Soft-Reboot Reihe gewesen. Weil ab dann sich der Ton so ein bisschen verändert hat. Vorher war das hundertprozentig ernst, also keinerlei Humor irgendwie in den Filmen. Und die Reihe war auch so ein bisschen, gerade nach dem zweiten Teil, so ein bisschen totgesagt. Der dritte hat ihr dann wieder neues Leben eingehaucht. Und seit dem vierten Teil hat der eigentlich so eine neue, so einen neuen Anstrich bekommen, der ganze Kladderadatsch. Und ab dem fünften Teil hat dann Christopher McQuarrie die Reihe übernommen als Regisseur. Und er ist auch der einzig wiederkehrende Regisseur,
ja,
der dann
heute
auch Teil 6, jetzt Teil 7 und Teil 8 gemacht hat. Chris McQuarrie ist eigentlich auch Drehbuchautor schon und der schon ewig lange mit Tom Cruise auch zusammenarbeitet. Der hat schon bei vielen Produktionen von Tom Cruise auch das Drehbuch beigesteuert. War auch, glaube ich, Script Doctor bei Teil 4.
Ja, und, genau, uncredited, aber glaube ich sogar.
Genau, und hat bei Edge of Tomorrow mitgeschrieben, bei Jack Reacher, den er auch inszeniert hat. Und ich glaube noch bei ganz vielen anderen Tom Cruise-Filmen. Operation Valkyrie.
Stimmt.
Zum Beispiel.
Ich auch gelesen, ja.
Also so ein bisschen Best Buddy und Haus- und Hof-Regisseur jetzt für Tom Cruise. Und die Reihe ist echt seit Teil 4, was finde ich total merkwürdig ist, ist die von gut zu überragend gegangen, finde ich. Also ich finde Teil 4 ist schon mega gut, Teil 5 super, Teil 6 für mich wahrscheinlich sogar der beste und für viele. Und hat jetzt halt einen Abschluss bekommen, einen zweiteiligen Abschluss.
Ein erstmal, ne? Wissen wir nicht. Offiziell ist es jetzt das Ende, aber you know how it goes.
Ja, ja, das ist immer das. Und das Besondere jetzt an Teil 7 und 8 war, dass halt zum ersten Mal eine fortlaufende Geschichte erzählt wurde. Die hießen ja ursprünglich auch Dead Reckoning Teil 1 und Teil 2. Das wurde dann irgendwann umbenannt, weil ich glaube, der erste nicht so erfolgreich war. Und hat man so ein bisschen gedacht, vielleicht war der Titel blöd gewählt mit Teil 1 und so. Und deshalb heißt der erste jetzt nur noch Dead Reckoning und der zweite The Final Reckoning.
Also, es gab ja seit Teil 4 schon mal so lose Fäden, die immer mal wieder aufgegriffen wurden.
Mit dem Syndikat und so.
Ja, aber jetzt ist es ja wirklich mehr oder weniger nahtlos. Wobei ich hier auch direkt eigentlich einsteigen will und sagen muss, ich glaube, der Recap am Anfang, der stört mich. Den fand ich irgendwie unnötig.
Ja, man muss jetzt dazu sagen, wir haben jetzt wirklich kurz vorher auch heute Vormittag Teil 7 nochmal geguckt. Und hatten jetzt, glaube ich, 2 Stunden dazwischen, um Teil 8 zu sehen. Was, glaube ich, auch sehr gut ist, das so zu machen. Weil das könnte man schon mal als Kritikpunkt angeben. Eigenständig
funktioniert der
nicht. Würde der 8 jetzt natürlich nicht funktionieren. Nee. Irgendwie. Aber ich glaube, das ist ähnlich wie bei Avengers Endgame. Der funktioniert auch nicht eigenständig. Ja. So, das ist halt, wenn du halt eine epische Geschichte abschließen willst, dann musst du das halt so sein.
Aber genau deswegen stört mich halt auch irgendwie diese Zusammenfassung nochmal, weil du, so wie wir halt sagen, der funktioniert nicht alleine. Das heißt, du wirst immer einen bestimmten Zeitraum vorher, niemand sagt, kommt nach der Arbeit nach Hause und sagt, jetzt The Final Reckoning.
Ja.
Sondern du sagst dir jetzt Dead Reckoning und dann guckst du halt irgendwie direkt danach oder vielleicht auch ein bisschen später guckst du den. Und deswegen fand ich die Rückblenden, also gerade die lange am Anfang, ein bisschen too much, also nicht nötig.
Ja, das war jetzt für uns auf jeden Fall. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass manche den vielleicht vor ein paar Wochen gesehen haben oder tatsächlich erst vor 2 Jahren das letzte Mal, dann macht es natürlich Sinn. Aber für uns war es jetzt wirklich ein bisschen redundant. Wir können es ja mal an einer Inhaltsangabe versuchen. Also in Teil 1 ist ja die Entität aufgetaucht, eine künstliche Intelligenz, die quasi die ganze, alle Netzwerke der Welt befällt und übernimmt und verändert. Und die, deren Plan offenbart sich jetzt im zweiten Teil, nämlich dass sie die Kontrolle über sämtliche Atommächte und deren Atomwaffen übernehmen möchte, um tatsächlich die Menschheit auszulöschen. Also der Tag des jüngsten Gerichts, Terminator, wird quasi wahr. Eine KI hat alles übernommen und möchte die Menschen ausmerzen, bis auf ein paar wenige Jünger, sag ich mal, die ihr folgen. Und Ethan Hunt ist diesmal mit Legitimation der Präsidentin der Vereinigten Staaten dazu ermächtigt, mit allen Ressourcen das zu verhindern. So, ich glaube, so kann man das jetzt im Prinzip zusammenfassen.
Mit sehr, sehr viel Gegenwind.
Mit sehr viel Gegenwind. Und im ersten Teil ging es ja darum, einen Schlüssel zu beschaffen, mit dessen Hilfe man an einen MacGuffin kommt. Und, ja. Darum geht es jetzt halt im zweiten Teil, diesen MacGuffin zu besorgen. Also dieses irgendeine Festplatte, und diese Festplatte muss wiederum in einen Server rein. Und pipapo, auf jeden Fall ist es eine weltumspannende Suche, Jagd nach Artefakten, die alle zu einem bestimmten Zeitpunkt an einem bestimmten Ort sein müssen, um dann das Schlimmste zu verhindern. Also es geht um nicht weniger als um das Ende der Welt diesmal, ja, tatsächlich. Also das die größtmögliche Herausforderung.
Und trotzdem ist es nicht so, ich sag mal jetzt Avengers-mäßig, dass es allgegenwärtig ist die ganze Zeit. Mhm. Das fand ich sehr positiv. Das ist ja klar, also blöd gesagt, es geht zwar schon um das Ende der Welt, aber es wird mir nicht jede Sekunde irgendwie aufs Auge gedrückt.
Ja, das finde ich auch
gut. Das finde ich sehr gut.
Man ist auch nicht so, das kennst du ja häufig in so Filmen, wo dann irgendwie Independence Day oder was weiß ich, dass du dann nochmal so Ausschnitte aus dem normalen Leben von irgendwelchen Menschen siehst, so kurz bevor es dann, bevor dann quasi die Atomkörper hochgehen, siehst du so, oh nein, die Menschen in, keine Ahnung, in Wien und
sitzen gerade und essen Eis auf dem Marktplatz.
Um halt den emotionalen Punch zu erhöhen, dass wir sehen, oh Gott, bald geht das alles den Bach runter. Das passiert hier nicht, sondern es bleibt eigentlich alles die ganze Zeit in diesem Kosmos aus Agenten, Politikern und Cyberterroristen. Ja. So.
Was mir gefallen hat, ist, ich finde, es ist einfacher, wenn wir jetzt von Teil 1 und Teil 2 reden.
Ja, wir bleiben jetzt erstmal aber spoilerfrei, würde ich sagen.
Ja, klar, auf jeden Fall. Aber mir gefällt, dass in Teil 1 die Entität da ist, aber sie ist noch so ungewiss. Wir können sie nicht ganz greifen, wissen nicht ganz, was passiert. Und da würde ich sie eher so mit den Gegenspielern, sage ich mal, assoziieren. Wobei sie ja jetzt im Prinzip der Endboss ist.
Ja.
Ich mag diese in Anführungsstrichen, Beförderung.
Ja, das stimmt. Im ersten Teil haben wir so quasi so Statthalter, so Pappfiguren, die wir als menschliche Gegenspieler nutzen können, um die irgendwie zu identifizieren. Und im zweiten Teil ist es jetzt wirklich eigentlich nur noch die Entität und das wirkliche One-on-One mit irgendwelchen Menschen ist gar nicht mehr so viel vorhanden. Also es gibt es noch vereinzelt, aber es geht jetzt mehr um so eine Schatzsuche, so eine Schnitzeljagd, sag ich mal. Wobei, was ich auch spannend finde, im ersten Teil greift die KI noch viel mehr in das Geschehen ein und manipuliert unser Team quasi die ganze Zeit auf ihren Schritten. Und jetzt merkt man, dass sie halt einen größeren Plan hat und sich eigentlich gar nicht mehr so sehr mit dem beschäftigt, was...
Nee, sie will eher auf ihr Endziel hinaus steuern. Ja, das stimmt. Die Sache an sich halt, dass wir hier nicht so viele Action-Szenen haben, ist ja, glaube ich, auch das, was dem Film so ein bisschen angekreidet wird. Weil man natürlich jetzt, man ist schon in dem Sinne Luxus verwöhnt, ne? Von Teil 4, 5, 6, da war ja wirklich...
Ja, gerade Teil 6 hätte ein Action-Set-Piece nach dem anderen.
Richtig. Und ja durchaus auch in Teil 7, also hier in unserem doppelten Teil 1. Aber also, wenn man einfach mal das hinnimmt und sagt, ja okay, wir haben halt jetzt kein Schießfilm, sondern wir haben halt einfach einen Abenteuerfilm, dann finde ich, ist der Film an sich, ist doch, reiht er sich genauso qualitätsmäßig in die Reihe ein wie die anderen Teile auch.
Das finde ich auch. Was wir hier auch haben, ist also ist totale Tom Cruise Showcase nochmal irgendwie. Also er ist auch sehr viel auf sich allein gestellt und wir sind nur bei ihm, was ich auch eigentlich ganz cool finde. Und wir haben unheimlich viel Exposition. Also es wird sehr, sehr viel erklärt, geredet. Wir müssen das machen, damit das passiert. Vorher müssen wir aber das machen, das können wir aber nicht, weil das und das ist. Also das, was die anderen Teile auch immer so ein bisschen haben, wenn es darum ging, das Missionsziel zu umreißen und die Schwierigkeiten, die eventuell auftauchen könnten, das ist hier wirklich sehr, sehr viel. Und es, wenn man von unmöglichen Missionen spricht, dann wird hier echt eine Mission top die nächste. Also du hast hier so viele Quests zu erfüllen, die alle so hanebüchen unmöglich sind und auch immer schwieriger werden mit jeder Minute, die verstreicht und jedem Hindernis, was auftaucht. Das ist schon so ein bisschen comichaft irgendwann. Irgendwann denkt man sich so, ja genau, das auch noch und aber, das geht auch noch. Aber es ist nie lächerlich, dass du denkst, nee, das genau. ist doch Quatsch, sondern es ist irgendwie auch, und ich finde, das hat die Reihe ja schon immer stark gemacht, gerade seit dem vierten Teil, es ist halt ein bisschen quatschig. So. Und das ganze Ding ist quatschig. Die Typen heißen IMF, Impossible Missions Force, was schon so albern ist. Ja. Diese ganze Geschichte mit den Masken, die ja schon so ein Staple der Reihe ist. Und das ist alles immer Quatsch. So. Aber ich finde es schön, dass sie immer dabei geblieben sind. Dass sie nie gesagt haben, wir schämen uns dessen und wir finden das Panne. Wir machen das jetzt weg, so wie das irgendwie Superheldenfilme irgendwann gemacht haben. Dass sie gesagt haben, nee, wir müssen das jetzt auf total realistisch und ernst machen irgendwie. Bis sie dann irgendwann wieder komplett in ins andere Extrem verfallen sind. Aber ich sage, nee, wir stehen dazu, zu unseren Wurzeln. So, es gibt die bescheuerten Masken, es gibt die komischen Nachrichten, die sich nach 5 Sekunden selbst zerstören. Und das ist alles irgendwie quatschig. Aber wir nehmen das jetzt einfach mal an und nehmen es trotzdem ernst. Und das funktioniert, finde ich, total gut. Wenn man sich darauf einlässt, man kann natürlich, wenn du willst, kannst du den Film komplett vernichten. Weil du kannst natürlich jede 10-minütige Expositionsszene kannst du auseinandernehmen und dich drüber lustig machen, wie bescheuert das alles ist und wie unlogisch. Aber
ich hatte zwischendurch, habe ich auch den Gedanken gehabt, war es wirklich zu viel Exposition, zu viel Erklärung, zu viel, okay, was muss alles passieren? Weil ich sag dir, wenn man das so knallhart runtergekürzt hätte, dann hätten wir da gesessen irgendwann und hätten uns gefragt, warum machen die das jetzt nochmal?
Ja, ja. Ich habe zu keinem Zeitpunkt nicht gecheckt, was passiert.
Genau. Das war und alles gut erklärt. Du hast halt nie diesen Punkt, ach so, und wenn die jetzt, die müssen jetzt auch dahin, oder weil sich die Zeit halt genommen wurde. Ich finde, das ist halt immer so ein, wie sagt man, so ein Messen mit zweierlei Maß. Weißt du, auf der einen Seite wird heutzutage immer gesagt, es wird sich keine Zeit mehr genommen für die Exposition. Dann hast du hier einen Film, der sagt, okay, wir machen nochmal 10 Minuten länger als vor 2 Jahren. Und wir nehmen die 10 Minuten aber nicht, um noch mehr Action reinzupacken, sondern Erklärung. Aber ich finde die Erklärung auch gar nicht so falsch.
Nein, sie ist halt auch cool inszeniert. So. Das ist natürlich so ein bisschen auch irgendwie quatschig. Es gibt da eine Szene, wo an 2 verschiedenen Orten quasi dieselbe Mission erklärt wird.
Ja.
Mit unterschiedlichen Ausgangspunkten und aber dem gleichen Ziel. Und da schneiden sie immer so hin und her, sodass quasi die eine Figur einen Satz anfängt und die andere an einem anderen Ort den Satz vervollständigt. Das ist natürlich Quatsch, dass das so passiert, aber es bringt irgendwie so ein bisschen Schwung rein.
Inszenatorisch super.
Und ist einfach schöner als die ganze Zeit, als wenn du einen hast, der jetzt einfach mal alles so erklärt. So, und das ist natürlich, klar, irgendwann schmunzelst du dann so ein bisschen, weil du denkst, oh mein Gott, da stapelt sich jetzt aber eine Unmöglichkeit an die nächste. Aber ich finde, es passt. Also ich habe mich nicht gelangweilt währenddessen.
Nee, aber ich mag halt auch, dass in dieser Phase der Erklärung es immer wieder Charaktere gibt an allen Orten, die halt auch genau diese Frage stellen.
Genau, für den Zuschauer.
Ist es dein Ernst? Also wie sollen wir das machen? Also sie sind sich dessen halt durchaus bewusst.
Ja, klar. Das ist, nee. Im Endeffekt ist es natürlich auch ein Agentenfilm und da ist es nicht anders als irgendwelche James-Bond-Filme und so. Es ist am Ende läuft immer alles auf irgendwelche ganz kurzen Zeiträume hinaus, wo alles ganz irgendwie zusammenpassen kann, wo, ne, wie bei, keine Ahnung, bei Zurück in die Zukunft der Blitz einschlagen muss zur genau richtigen Zeit und dann das. Aber das macht ja auch den Spaß auch aus. Auch wenn man weiß, dass es natürlich gelingt in solchen Filmen, ist es trotzdem spannend.
Ja, irgendwie. Klar.
Und es klappt hier auch wieder, ohne aber zu sehr alle Stereotypen abzufeiern. So. das finde ich, ist, und ich finde, es ist wirklich gelungen. Und bis es so zur ersten großen Action-Szene kommt, vergeht wirklich eine ganz schöne Zeit. Also,
aber kam es dir lang vor?
Nein, hattest du ein Problem mit dem Pacing? Zu keinem Zeitpunkt. Ich war am Ende wirklich eher traurig, dass es vorbei ist. Ja. Also es ist wirklich schade gewesen. Und ich hätte noch eine Stunde weiter gucken können von mir aus. Also ich war so drin, gar kein Problem. Was natürlich auch daran lag, dass wir in IMAX geguckt haben, was ja, wir wieder empfehlen.
Sehr gute Überleitung. Ich wollte nämlich jetzt mal gerade sagen, Technik, einfach mal die technischen Aspekte. Das zeigt, also erstmal, ich war überrascht, aber bevor der Film anfing, gab es eine kleine Grußbotschaft in dem Kino, in dem wir waren, gab es eine kleine Grußbotschaft von Tom Cruise.
Ja.
In Originalsprache auch, der sich dafür bedankt hat, dass wir ins Kino gekommen sind und es schön auf der fetten Leinwand gucken. Und genau das ist es nämlich halt auch. Das ist dafür gemacht, damit du es auf der fetten Leinwand siehst, damit es dunkel ist. Du hast den geilen Sound um dich herum. Gut, wir hatten jetzt geile Sitze, manche Kinos haben vielleicht weniger geile Sitze, aber darum geht es halt einfach mal in diesem Moment drin sein. Und dafür ist es halt wieder einfach perfekt wie Arsch auf Eimer.
Ja, absolut. Also wirklich ein tolles Erlebnis auch. Also keine Minute zu kurz, zu lang, eher zu kurz.
Und ich finde, da kann man halt auch immer wieder nur sagen, Leute, lasst euch nicht von möglichen Ticketpreisen von Special Kinos irgendwie abschrecken. Es hat seinen Grund. Wir waren jetzt in IMAX. Die Karte hat, ich glaube, 27 Euro gekostet. Das klingt viel, aber es bietet dir auch so viel mehr,
ja, klar,
als in einem normalen Kinosaal oder halt auch generell, wenn du es dir zu Hause angucken würdest.
Ja, total.
Und deswegen, also, ich fand's geil. Ich kannte die Komponistin nicht, die den Score gemacht hat. Aber ich fand, gerade in der Endsequenz fand ich die Musik also auch wieder sehr, sehr gelungen.
Ja, sie ist nicht so aufdringlich, ja, ne, irgendwie so, aber sie trifft immer den Ton oder bestimmt den Ton, ohne jetzt so super plakativ zu sein oder irgendwie. Ist jetzt auch kein Score, jetzt mal abgesehen von dem Mission Impossible Thema, das so krass im Gedächtnis bleibt, aber ich finde, es ist ein sehr zweckmäßiger Soundtrack gewesen, aber gut.
Also, ja, also du würdest ja jetzt nicht, ich glaube, es würde nicht mal eine Score-CD geben wahrscheinlich oder halt auch nicht bei Spotify, aber das würde man sich nicht reinziehen, aber genau. Ich fand nämlich auch, ich habe manchmal ein Problem mit Sequenzen, die nur durch den Score unterlegt sind, keinen anderen Sound haben. Aber fand ich hier, so wie du sagst, sehr gelungen, zweckmäßig, aber gelungen.
Ja, die ganze Inszenierung finde ich ist auch, das ist, finde ich, sowieso eine Stärke von Chris McQuarrie. Der hat eine sehr nüchterne Inszenierungsart. So, das ist, der bedient sich sehr toller Bilder, toller Schauplätze, toller Schauwerte. Aber der ist jetzt nicht so flashy, sag ich mal, in seiner Inszenierung. So, da ist jetzt, es ist alles immer sehr übersichtlich. Es ist sehr klar verständlich, was passiert. Und das muss es auch sein, weil so viel wieder abgeht und in so einer schnellen Abfolge wieder Dinge passieren und Wendungen und so. Und das ist, und das passt, finde ich, sehr gut. Ich kann deshalb voll verstehen, dass Tom Cruise sich entschieden hat, dann mit ihm weiter daran zu arbeiten. Weil ich finde, es ist wirklich eine tolle Inszenierung irgendwie. Also so, die feiert sich nicht so selbst ab,
ja,
sondern es ist super im Dienst der Geschichte und
mit
der
ein bisschen Action. Ästhetik dabei.
Ja, vor allen Dingen halt durch die, also die Bilder sind alle super. Und du siehst auch, weißt auch manchmal, dass manche Sachen so gestaged sind, dass sie halt besonders cool aussehen. Ne, das war schon im Teil davor so und davor auch, dass sie halt dann auch coole Schauplätze wählen mit schön viel Licht irgendwie im Hintergrund, Spielereien, ja, und so. Und natürlich sind die auch an tollen Orten auf der Welt. Wobei das in diesem Teil jetzt gar nicht so im Vordergrund stand wie in anderen Teilen schon mal. Aber ich finde, es ist wirklich eine angenehme Ästhetik, die einen dann auch nicht noch erschlägt. Weil wenn du schon so viel Exposition hast und so viele Setpieces und so viel Information, wenn du dann noch so eine überkrasse Inszenierung hättest, wäre es, glaube ich, irgendwann würde es einen erschlagen. Und ich finde es gerade schön, dass sie das hier so zurückgenommen haben.
Ich finde halt auch hier, ich finde für einen Mission Impossible Teil auch die Crew, das Team, also die Anzahl unserer Protagonisten, überraschend groß.
Ja, total. Die werden ja sowieso immer größer im Laufe der Filme, sag ich mal. Wird das Team um Tom Cruise immer größer und diesmal kommen ja noch mehr Leute dazu. Und das ist schon nicht wenig. Es kommen diesmal so allein von Teil 7 auf Teil 8. Ich glaube, wir haben jetzt hier 4 oder 5 oder 6 neue Figuren, die wirklich auch eine etwas größere Rolle spielen. Ja. also zumindest Sprechrollen, die wiederkehrend sind, das ist nicht wenig.
So, aber hier sind wir jetzt an einem Punkt, wo ich sagen will, was mich stört, ist dieses, wir haben, glaube ich, schon mal in der Klischee-Folge drüber gesprochen, aber die Figur Paris, also von Pom Clementief, die ja auch schon im ersten dabei war, also in Teil 7, da hat sie ja nur Französisch geredet. Mhm. Das macht sie hier jetzt auch, aber jetzt verstehen sie alle. Also weißt du, mich stört das dieses, ja okay, sie spricht alles auf Französisch, versteht alles und alle anderen verstehen sie auch und können ihr dann antworten.
Ja, sie ist so ein bisschen der Chewbacca. Ja, das ist, also das ist, ich so finde es nicht schlimm, beim ersten Teil hat sie ja kaum geredet. Es ist, man da, fragt genau, sich, warum spricht sie überhaupt Französisch? Das ist eigentlich unnötig.
Da war es halt egal Punkt, ne? So. Aber jetzt, ist es halt, sie ist halt vollwertig mit diesmal dabei und nicht nur so als Nebenrolle. Ja, keine Ahnung.
Ja, das war ein bisschen unnötig. Mein Kritikpunkt gerade in der ersten Hälfte ist etwas, worüber wir auch in der Klischee-Folge gesprochen haben. Da habe ich gesagt, dass es mich stört, wenn in Teil 12 einer Reihe auf einmal gesagt wird, der Bösewicht sagt, ich steckte von Anfang an dahinter. Seit Teil 1 habe ich alles geplant. Und man genau weiß, das ist ein bisschen quatschig. Und hier macht man was Ähnliches. Man möchte uns ein bisschen verkaufen, dass seit Teil 1 quasi alle Entscheidungen, die Ethan Hunt getroffen hat, ihn zu diesem Punkt geführt haben, jetzt zum großen Finale der Reihe irgendwie. Und das macht man teilweise auf eine charmante, geschickte Art und teilweise ist es sehr plump. Können wir gleich im Spoiler-Teil drauf eingehen. Aber nur so viel, man bedient sich einiger loser Enden, die anderen Teile hinterlassen haben. Das ist teilweise ein bisschen ganz clever so, weil man das natürlich so geschickt machen kann. Und manchmal ist es wirklich einfach nur Name-Dropping und irgendwas wird behauptet. Das wäre schon immer so gewesen und das ist jetzt einfach so, wo du auch das Gefühl hast, das ist teilweise wahrscheinlich sogar zwischen Teil 7 und Teil 8 noch entschieden worden,
ja,
dass da nochmal so ein Verweis, so ein Bezug hergestellt wird. Ich finde das nicht so schlimm, weil wir leben in Zeiten der Legacy-Sequels und des Nostalgia-Baitings und
der Requels.
Es ist verständlich, dass man dieser Versuchung erliegt. Es hätte es aber überhaupt nicht gebraucht. Der Film hätte wunderbar und hundertprozentig auch ohne das alles funktioniert. Und das finde ich, verstehe ich nicht so ganz.
Außer eine Sache.
Ja, da kommen wir vielleicht gleich
drauf. Außer eine Sache, aber ansonsten gebe ich dir da vollkommen recht. Das ist, ja. Das
war ein bisschen unnötig.
Aber das ist ja dem geschuldet, wenn sie halt rückwirkend Teil 7 so ein bisschen umbenennen und Teil 8 ja, neu benennen.
Da gab es wohl auch einige Rewrites, die stattgefunden
ja,
haben.
Ja, und dann ist das halt dieses, ja gut, dann machen wir es halt doch so, wie alle das machen vielleicht. Ne?
Ja, es ist nicht ganz so schlimm. Es hat mich nur, gerade am Anfang, da gibt es dann viele so Verweise in Form von Flashbacks auf die alten Filme, wo du denkst, das ist ein bisschen billig. Das ist ein bisschen einfach gemacht. So. Also, so, okay, ihr zeigt uns jetzt einfach Ausschnitte aus den alten Filmen, um zu behaupten, dass das hier alles ja ein bigger picture ist und irgendwie zusammenhängt. Ich mir so...
Ja, genau. Und da komme ich dann halt auch wieder mit diesen Rückblenden. Und dafür gab es dann manche Situationen, wo irgendwas in Dialogen gesagt wird und dann kriegen wir die Szene dazu, wo ich mir so gedacht habe, ja, ich weiß, ich habe es gerade verstanden. Ja. Ich bin nicht doof. Ihr habt es wortwörtlich so gesagt.
Ja, das ist, finde ich tatsächlich die größte Schwäche des ganzen Films, dass er das so krampfhaft versucht. Irgendwie. Das hört irgendwann auf, kommt dann nur noch ganz selten und ganz wenig vor. Aber ich finde, das ist gerade im ersten Drittel, und da dachte ich mir so, boah, das ist ein bisschen viel, das muss doch gar nicht sein. Also lass es doch einfach weg. Aber es hat für mich nicht in keinster Weise das Erlebnis irgendwie getrübt jetzt und auch nicht das Endfazit.
Wie fandest du den Umgang mit, man weiß es ja nie zu 100%, aber möglichem CGI? Fandest du es irgendwie auffällig, störend? Oder?
Ja, ich muss sagen, ich fand es schon in Teil 7 manchmal nicht ganz so gut.
Ja.
Das verstehe ich auch nicht so ganz, weil Teil 6 ist für mich so super, auch wenn da teilweise CGI auch an manchen Stellen so unnötig ist. Ich habe das Gefühl, dass sie sowohl bei Teil 7 als auch bei Teil 8 super viel Practical Effects haben und super viel echte Stuntarbeit, die aber mit schlechtem, teilweise schlechtem CGI so ein bisschen kaputt machen.
Ja,
wo ich denke,
genau.
ihr macht, also zeigt uns doch so, wie es war. Das ist doch cool. Ihr müsst doch jetzt nicht noch irgendwie da so einen Nebel drauflegen und irgendwie noch, wo ich denke, dadurch wirkt das so ein bisschen schäbig dann teilweise. Ja. Und das ist so schade, weil du dir denkst, hey, ihr habt das doch gebaut. Warum klatscht ihr jetzt noch so einen komischen Filter da drauf? Und so, das, an manchen Szenen sieht's wirklich hässlich aus. Aber im Großen und Ganzen ist das schon noch zu verschmerzen, würde ich sagen.
Ja, das ist mir nämlich auch aufgefallen, weil ich den Rerun gemacht habe. Das ist, also bis einschließlich 6 ist es mir wahrscheinlich, also klar, abgesehen mal von 1, aber das ist ja auch nun mal schon 30 Jahre her, ist es mir eigentlich nie wirklich aufgefallen, wenn es benutzt wurde. Aber in Teil 7 ist es das.
Mhm,
und ja. Das ist es mir nämlich hier jetzt auch. Es ist so, wie du sagst, ich kann darüber hinwegsehen, aber trotzdem fällt es mir auf.
Ja, es ist halt so, da kann man, finde ich, gut den großen Stunt aus Teil 7 rausnehmen, diesen Sprung mit dem Motorrad von der Felsklippe. Den Sprung haben sie ja wirklich, oder hat Tom Cruise ja wirklich gemacht. Er ist mit einem Motorrad über eine Rampe, eine gebaute Rampe, diese Schlucht runtergesprungen.
Und sie haben doch auch, glaube ich, sogar die Rampe mit in diesem Felsgedöns versteckt.
Ja,
oder
die,
nicht?
Nee, das ist nämlich genau das Problem. Sie haben halt die Rampe digital durch einen Felsvorsprung ersetzt quasi.
Ah, so war das, ja.
Und da sieht es halt billig aus. So, wo ich denke, und dadurch entwerten sie diesen krassen... Mir ist schon klar, dass ihr nicht einfach da eine Rampe zeigen könnt, weil das macht im Kontext des Films einfach keinen Sinn. Aber... Das ist, in Teil 6 gibt es das auch. Da machen sie einen Fallschirmsprung, einen Halo-Jump aus unglaublicher Höhe. Und als ob das nicht schon krass genug wäre, müssen sie dann durch einen Gewittersturm fliegen oder durch Wolken. Die halt dann, wo du denkst, und die sind halt wieder digital. Und dann denkst du dir so, warum? Es ist doch schon krass genug, dass ihr das macht. Ihr wollt dann noch einen draufsetzen in irgendeiner Form. Und dann verkackt ihr es mit dem CGI. Das finde ich wirklich schade.
Ja, das verstehe ich.
Und das ist hier auch wieder so. Wobei am Ende die letzte, der letzte große Stunt, der ja auch Teil des Marketings wieder war, mit dem Doppeldeckerflugzeug, das sieht alles cool aus. Und das, da ist auch gar nicht, glaube ich, so viel dann noch, außer dass halt die Kabel weggemacht wurden, an denen Tom Cruise hing.
Nein, der hing noch nicht an Kabeln.
Der hing wirklich an dem Flugzeug, ich weiß. das ist so, das finde ich, sieht einigermaßen gut aus.
Ja, dann können wir ja auch eigentlich die spoilerfreie Zone verlassen, oder?
Ja, würde ich auch sagen. Dann, unser Fazit. Also mein Fazit, lasst euch nicht von negativen Reviews täuschen oder davon abhalten, den Film selbst zu sehen. Macht euch euer eigenes Bild. Ich fand ihn super.
So, und das ist einfach mal auch so ein Grundsatz. Lasst euch bitte grundsätzlich nicht von anderen Leuten Meinungen vorschreiben. Macht euch immer euer eigenes Bild und dann könnt ihr immer noch entscheiden, ob die anderen recht hatten oder nicht.
Ja, dann fangen wir an. Dann fange ich mit den negativen Sachen an. Also diese ganzen Rückverweise. Es fängt ja an damit, ich weiß nicht, ob es das erste ist, aber uns wird erstmal verkauft, dass dieser eine CIA-Agent, der von Shea Whigham gespielt wird aus dem ersten Teil, angeblich der Sohn, oder nicht angeblich, er ist der Sohn von Jim Phelps, dem Widersacher aus dem ersten Teil. Was ich super unnötig finde.
Das ist absolut unnötig.
Das hat auch überhaupt keinen...
Das hat kein Hand und Fuß.
Nee.
Also wir haben eben schon mal kurz, wir waren noch in Begleitung im Kino und wir haben mit der anderen Person halt auch ganz, ganz kurz gesprochen. Und es ist halt so ein bisschen so, du warst damals 7, wir haben jetzt aber 30 Jahre später, du siehst aber nicht aus wie 37, sondern wie 57.
Ja, ich glaube aber... War er wirklich 7 oder hieß nicht? Als er 7 war, wurde er von seinem Vater verlassen und der ist dann Agent geworden. Irgendwie sowas.
Ach so.
Ich glaube, so habe ich das verstanden. Aber so oder so ist es halt, es ist so wirklich aus dem Hut gezaubert, weil es auch im ersten Teil kommt diese Figur ja auch vor. Also im 7. Wenn wir vom ersten Teil sprechen, sprechen wir von Dead Reckoning. Ja. Und das wurde jetzt dazu geschrieben. Warum
ja, safe,
auch immer.
100%.
Und es hat irgendwie am Ende eine Auflösung, die irgendwie total egal ist. Es soll irgendwie nochmal so eine Motivation geben und noch mal ein bisschen Spannung, ob es da irgendwie eventuell einen Racheplot gibt oder sowas. Aber das ist komplett unnötig gewesen.
Ja, und dann, so wie du das sagst, halt mit, also ganz am Ende, wirklich ganz, ganz am Ende, diese Auflösung, die fand ich auch sehr underwhelming.
Voll. Total.
Also, das war dann, wie sie es dann aufgelöst haben, war halt auch so albern ein bisschen.
Ja, also vollkommen unnötig. Die schönste Der schönste Querverweis ist natürlich der Auftritt von William Dunder.
Ja.
Das ist der Techniker aus dem ersten Teil, der in dem Serverraum arbeitet. Wo wir lustigerweise uns heute noch drüber unterhalten haben, dass wir es cool fanden, dass der im ersten Teil halt verbannt wird nach Alaska.
Aber man halt bis heute nicht wusste, ob das halt nur so gesagt ist. So,
oder ja. Nicht. Und auch so, ja, er ist wirklich nach Alaska, sogar in die Beringsee verbannt worden. Das fand ich ganz nett und war auch irgendwie, weil das so ein loses Ende war, fand ich es irgendwie cool. Und das hat mich dann nicht so gestört. Es war natürlich so, ja, okay, wir sind jetzt, ja, ihr wollt halt jetzt auch wieder so ein Legacy-Ding draus machen. Aber irgendwie habe ich mich gefreut,
aber es hat
ihn
mich,
zu sehen.
Bei dem hat es mich wirklich gar nicht gestört. Ich fand es im Gegenteil, ich fand es sogar echt cool. Und ich habe es auch wirklich cool gefunden, dass wir dieses Messer von Krieger, glaube ich, war das ja, ne? Nochmal
wiedersehen. Ja, das macht ja auch dann schon Sinn, dass er dieses Messer halt behalten hat, was ja damals runtergefallen ist. Und so. Und das kriegt auch eine richtig schöne Auflösung am Ende.
Voll.
So, wo ich sage, so, ey, die ergibt auch Sinn, das ist rund.
Genau.
Das passt schon irgendwie. Ist natürlich ein großer kosmischer Zufall alles, aber es passt für mich. Was sie auch gemacht haben, ist, sie haben halt die aus Teil 3 die Hasenpfote aufgegriffen. Das war wieder
das
reingeschrieben.
War so, ja, das war so nicht so, weil, erklär mir mal, ich habe es, glaube ich, nur zu 80% verstanden.
In Teil 3 geht es ja um die Hasenpfote als MacGuffin, wirklich als klassischsten aller MacGuffins. Also eine Art Waffe oder was auch immer, deren Wirkungsgrad und Funktionsweise uns nie erklärt wird. Es bleibt also immer mit diesem Codewort Hasenpfote,
ja, und
der von Tom Cruise beschafft wird.
Und mit Philip Seymour Hoffmans Bezeichnung, sie können sich gar nicht vorstellen, das ist viel größer als alles, was sie sich vorstellen können.
Und so schlummerte es jetzt quasi jahrelang irgendwie vor sich hin und sie haben jetzt dieses lose Ende aufgenommen, um jetzt zu behaupten, das war schon diese KI wohl, die dann genutzt wurde von den USA, um halt, woraus am Ende die Identität quasi entstanden ist.
Das war diese Urcode, ne?
Dieser Urcode,
ja, okay,
quasi.
Dann hab ich's doch richtig.
Und jetzt wurde daraus der Strick gedreht. Ethan Hunt hat die ja damals beschafft für die USA. Also ist er quasi der Auslöser für das Entstehen der Entität. Pipapo, alles hat zu diesem Punkt geführt. Also, na. Ich kann verstehen, dass es sehr verlockend ist, weil du halt gerade dieses J.J. Abrams'sche schwarze Loch da liegen hast, wo wieder irgendwas nicht erklärt wurde. Aber es ist schon ganz klar zwischen Teil 7 und Teil 8 dazu geschrieben worden.
Also es ist natürlich auch so, man muss dazu sagen, J.J. Abrams hat ja auch, ich glaube, außer 5 oder so, hat der auch die anderen Teile mitproduziert. Der war also
bis 5, glaube ich, jetzt nicht mehr. Bad Robot hat jetzt den auch nicht mehr mitgemacht.
Sicher?
Ziemlich sicher.
Ah, okay. Naja, gut. Aber also, ja, ich weiß es nicht. Deswegen finde ich halt auf der anderen Seite wieder gut, dass du ja auch diese Situation hast zwischen ihm und dem Bill aus Langley.
Ja.
Und der sich halt dann wirklich natürlich mit diesem Sinn irgendwie bei ihm entschuldigen will. Und er halt ihm dann wirklich am Ende sagt, ey, das war gar nicht das Ende meines Lebens. Im Gegenteil, das war viel besser alles dadurch. Wo das dann ja nochmal so ein bisschen da Wind aus den Segeln nimmt.
Ja. Es gibt ein noch immer offenes Ende, was ich nicht verstanden habe. Es gibt diese eine Marine-Generälin oder wie auch immer, die von der Präsidentin diese Nachricht bekommt mit, was war, 22. Mai 1996 oder so.
Ja.
Hast du verstanden, wie das jetzt am Ende aufgelöst wurde? Ich glaube, 1996 ist der erste Teil rausgekommen.
Ich weiß nicht, ob das auch ein Verweis auf den ersten Teil sein soll oder ob das halt einfach so... Vielleicht ist es auch, also keine Ahnung, vielleicht ist es einfach, haben die sich irgendein Datum gesucht, das war der Kino-Release vom ersten Teil oder irgendwie so.
Ja, der erste Teil ist 96 rausgekommen. Also wir können davon ausgehen, dass es ein Verweis war auf etwas, was während der Handlung des ersten Teils passiert ist, aber ich habe bis zum Schluss nicht.
Ja, aber wir wissen halt nicht, ob es wirklich direkt darauf sich bezieht, weißt du, was ich meine?
Ja.
Naja, und halt, ja, es ist aber dann der Beweggrund dieser Charakterin, das zu tun, was sie halt dann tut, ne?
Ja.
Um zu helfen. Was dann aber ja auch, also ich finde halt auch vor allen Dingen schön, dass alle, die Ethan Hunt so helfen, am Ende auch nochmal kurz, alle kommen einmal nochmal werden ins Boot geholt, was jetzt passiert ist, dass alles geklappt hat und so. Mhm. Ja, das finde ich auch nochmal cool. Und nicht, dass du so denkst, ja toll, jetzt hocken die da unten in dem U-Boot und wissen gar nicht, ja, hat es geklappt oder das nicht? Stimmt. Ist der Mann tot? Oder?
Ich finde es übrigens auch sehr schön, dass Angela Bassett, die CIA-Direktorin aus Teil 6, wieder auftaucht und jetzt als Präsidentin da, ja, ist. Finde ich gut.
Sie war in Teil 7, hast du sie in Teil 7 gesehen?
Nee.
Sie war auf einem Foto, wo man das erahnen konnte. Aber an diesem Foto, als sie, als wenn Ethan Hunt in diese Besprechung bei der, glaube ich, die CIA oder was, mit Carrie Elwes und so, mhm, da rein, dann ist, hast du irgendwann diese Situation, dass Carrie Elwes an einem Fenster steht, wo du halt hinten auf diese Halle gucken kannst und links von ihm, von uns aus gesehen, hängt ein Bild von ihr, vor USA-Flaggen. Und da, das könnte halt einfach ein Bild sein, weil sie CIA-Präsidentin, also CIA-Chefin ist, oder halt, weil sie da auch schon Präsidentin ist.
Das fand ich aber schön. Ich muss sagen, ich finde es generell schön an der Reihe, dass sie so wiederkehrende Figuren hat. Und auch das ganze Team ist einem ja im Laufe der Zeit, finde ich, echt ans Herz gewachsen. Also voll, so dieses Kernteam aus Ving Rhames, Simon Pegg, Rebecca Ferguson war es ja bis Teil 7 auch, sie hatte ja auch in drei Teilen auftreten. Und dann muss ich auch sagen, dass der Tod von Luther mir wirklich nahe ging.
Ja.
Also das hat mich wirklich mitgenommen und das hätte ich nie gedacht in so einer Reihe, wo ich dachte, aber der ist ja wirklich seit Teil 1 dabei und das passiert auch relativ schnell, würde ich sagen, im Film. Aber es war wirklich so, dass ich das wirklich sehr traurig war.
Ich auch.
Deshalb, also das fand ich schon, es hat seinen emotionalen Impact überhaupt nicht verfehlt.
Im Gegenteil, dann war ich noch mehr sauer.
Ja. Das war wirklich, also es war damit zu rechnen, dass wir natürlich einen gewissen Aderlass haben werden an geliebten Figuren.
Es ist aber, glaube ich, auch durchaus sinnvoll, weil er auch der Dienstälteste, glaube ich, ist, ne, in der ganzen Sippschaft.
Ja, ja.
Und dann habe ich das so lieber, als dass er dann, Gott möge auf ihn aufpassen oder wie sagt man da. Ja. Aber wenn er halt stirbt und dann musst du halt irgendwie gucken, ja, gut, wie machen wir das jetzt? Weißt du, was ich meine?
Nee, aber das war schon ein krasser emotionaler Punching. Wobei ich nicht verstanden habe, wann er zwischen Teil 1 und Teil 2 so krank geworden ist. Also er stirbt ja jetzt nicht durch eine Krankheit, sondern durch eine Bombe, aber er ist offensichtlich in medizinischer Behandlung.
Ja, das
habe ich
das,
nicht,
nee, wo das wurde herkam. Das wurde nie erklärt.
Und
das
hatte auch keine Auswirkung auf irgendwas. Also
naja, es war halt schon so, es ist, also jetzt weißt du halt natürlich nicht, wie es wäre, wenn der Kern gesund wäre, aber dadurch, dass er halt auf dieser Liege lag und offensichtlich in diesem Geheimversteck irgendwo in diesen U-Bahn-Schächten hat er auch eine Pflegerin, die scheinbar immer zum Dienst antritt. Also so hast du halt diesen Diebstahl wirklich, wie haben sie es genannt, der Pille.
Ja, 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 stimmt. Ja, aber das war so ein bisschen, das hätte man vielleicht auch irgendwie anders lösen können, ja, aber war für mich okay. Was man auch anders hätte lösen können, in Teil 1, also Teil 7, wird uns angeteased, dass Gabriel, der menschliche Hauptwidersacher, irgendeine Vergangenheit mit Ethan Hunt hat und irgendeine Frau erschossen hat, die offensichtlich wichtig war für Ethan Hunt.
Weshalb und er dann wirklich auch beim IMF gelandet ist.
Genau, und auch dafür gibt es keine Auflösung. Nee.
Also wird aber weiterhin,
uns wird nochmal gezeigt, dieses Flashback, was uns schon in Teil 7 gezeigt wird.
Und Gabriel spricht es sogar an. Aber also, das war sehr, ja, das, ich habe auch gehofft, dass das erklärt wird.
Ja, also es ist einfach so übrig. Ich muss generell sagen, dass Gabriel so ein bisschen gesidelined wurde in diesem Film. Der wurde so ein bisschen auf die Ersatzbank gesetzt. Ich fand den im ersten Teil einen okayen Widersacher. Ist jetzt auf jeden Fall nicht unter den Top-Schurken des Mission Impossible-Franchise, würde ich sagen. Aber der war jetzt hier noch, für den Großteil des Films ist er eigentlich gar nicht da. Er ist einmal am Anfang da und dann am Ende. Und am Ende auch wirklich nicht wirklich Gefahr ausstrahlend. Irgendwie. Ich finde, der hatte schon im ersten Teil so eine gewisse Aura und so, durch diese vermeintliche Allwissenheit.
Ich fand es aber nicht gefährlich, sondern eher, ich habe es als unangenehm empfunden.
Genau. Und jetzt ist er eigentlich eher, ja, fast schon unwichtig irgendwie.
Ja, es wird halt ja auch am Anfang gesagt, die Entität sagt so, ja, den habe ich jetzt erstmal, also der ist jetzt abgeschrieben. Ja,
der ist abgeschrieben. Und, aber das führt auch dazu, dass die Auflösung, die ja wirklich jetzt vorbereitet wurde, nach dem Motto, Ethan Hunt hat hier seit 30 Jahren irgendwie eine Fehde mit diesem Typen oder Rache geschworen und das ist, dass die überhaupt keine emotionale Wirkung irgendwie hat. Erstmal ist der Tod von ihm hilarious lustig.
Ich liebe den, der ist super geil.
Der ist gut, aber es hat auch nicht dieses, ich habe jetzt hier meine Wiedergutmachung, meine Rache irgendwie bekommen. Das ist dann auch irgendwie nicht so. Boah, fand ich so ein bisschen, also auch jetzt nicht keine Stärke des Films, der Bösewicht irgendwie.
Nee, ja, also es gab, ja, das stimmt. Also du hast halt hier so einen aufgeteilten Endboss. Ein Endboss, der sich aus mehreren zusammensetzt. Du hast halt die Entität. Mhm. Du hast dann so ein bisschen noch ihn, der jetzt der Entität abtrünnig wird und seinen eigenen Plan hat. Du hast dann hier Kittredge, der auch nochmal seinen Plan hat. Und die teilen sich das halt alles so, sodass du halt irgendwie nicht wirklich das Gefühl hast, das ist ja dann so ein bisschen, ja, die haben zwar als Summe so eine Riesengefahr, aber ich fand manchmal so, ja gut, also dann machst du halt erst den und dann den. Das wird schon irgendwie gehen.
Ja,
aber es hat halt nicht dieses, ach du heilige Scheiße, das ist unmöglich Ding.
Ja, ja. Ja, es ist am Ende auch ein, zwei Wendungen dann zu viel. Es wird dann kommen die noch dazu, dann kommen die noch, dann die, dann passiert da bei der Präsidentin noch was, dann gibt's da, also da überschlagen sich dann so ein bisschen die Ereignisse. Was aber okay ist, weil die Spannungsschraube halt wirklich so hoch gedreht wird, dass es am Ende dann auch wirklich ein cooles Ende hat, finde ich, wie es dann vonstatten geht alles.
Ein permanentes zwischen 8,8 und 9 Geschraube.
Ja.
Ich muss sagen, ich war enttäuscht. Für mich wurde liegen gelassen, dass am Anfang extra etabliert wird, direkt in den ersten paar Minuten, ja, es gibt jetzt diese Anhänger der Entität, wo wortwörtlich gesagt wird, die sich bis in die obersten Regierungsdingsies da hochgearbeitet haben, um das zu unterstützen. Und du hast ja um die Präsidentin rum diese, wie viele, 7 Leute oder so, die da ja, und die werden ja alle auch nicht gerade sympathisch dargestellt. Und da war ich echt enttäuscht, dass nur einer so einmal kurz versucht, auf sie zu schießen.
Ja.
Weißt du, ich meine, das war mir nicht, das hättest du ja auch richtig gut irgendwie
einbringen
können.
Und da wird halt so ein bisschen mit so Suspense gespielt, dass wir die ganze Zeit denken, also es gibt einen hochrangigen General, der von dem wir denken, okay, er wird derjenige sein, der am Ende nochmal irgendwie alles zum Scheitern bringen könnte oder so. Am Ende ist es dann aber irgendein Sicherheitstyp, den wir vorher noch nie gesehen haben. Ich fand es aber gar nicht so schlimm, weil es so ein bisschen, es wäre vielleicht dann auch noch zu viel gewesen, wenn da jetzt auch noch dann irgendwie kurz vorher noch der Kampf um den Schlüssel zu den Abschusscodes irgendwie losgeht. Das ist manchmal so dieses, oh Gott, das auch noch. Deshalb war ich froh, dass uns das ein bisschen erspart geblieben ist. Am Ende ging es ja eigentlich dann nur noch um Ethan, wie und ob er das schafft, diesen USB-Stick in die Festplatte zu stecken.
Und Alter, ich muss nur mal sagen, ne, aber dieses IMAX-Format ist echt heftig, wenn du dich wirklich auf den Film einlässt. Zwischendrin in dieser Szene mit den Doppeldeckern ist mir echt schlecht geworden fast.
Ja.
Wenn sich das alles so dreht und ich habe mich komplett auf den Film konzentriert und irgendwann habe ich so gedacht, heilige Scheiße, ne? Das dreht und wendet sich ja.
Ja, ja. Ja, lass uns drüber sprechen, über die Szene. Die große Stunt-Szene. Das ist eigentlich auch so die einzige richtig große Stunt-Szene, ne?
Die einzige richtig große.
Ja.
Ja, aber
toppt sie, wo rankt sie sich ein, würdest du sagen? Findest du sie krasser als den Motorrad-Stunt noch? Ich finde es ja, weil sie, also sie dauert länger,
ja,
natürlich.
Genau, ich würde sie auf Platz 2 einordnen, weil ich finde nach wie vor auf Platz 1 ist der Endkampf mit Henry Cavill in Teil 6.
Ja, mit den Hubschraubern, ne?
Das war schon. Das ist halt wirklich, das ist so Nonplusultra und dann kommt die hier aber auch schon. Ich finde halt manchmal, sie wirkt nicht so krass drastisch, weil du hast halt diese alten romantischen Doppeldeckerflugzeuge, die lustige Farben haben.
Die sind auch so schön, ist auch sehr farbenprächtig alles. Ne? Und die fliegen auch so malerische Landschaften.
Ja, genau. Und dann manchmal denkst du so, ja, ist ja auch. Und dann halt durch die Kameraeinstellungen und so sieht es vielleicht manchmal auch so halb so wild aus. Und aber deswegen
finde ich. Das ist natürlich super beeindruckend.
Ja, klar, voll. Aber es hat nicht diesen Ausdruck von Gefahr, wenn du natürlich da irgendwo in. Wo waren die denn? Keine Ahnung. Kasachen oder wo das da war in Teil 6? Nee, irgendwo in Indien da, ne? Genau, in Kaschmir. Über diesen Felswüsten da ja. bist und dann mit so offenen Hubschraubern. Und das wirkt natürlich viel mehr nach Gefahr als dieses Schöne.
Ja, ja, das stimmt schon. Ja, und ich muss auch sagen, dadurch, dass der Endkampf so stattfindet, bist du halt auch sehr limitiert. Der eine sitzt die ganze Zeit in einem Sessel und der andere hängt außen dran. Es hat dann nicht so ein schönes Hin und Her,
ja.
wie man das halt von so dem Bosskampf kennt, dem klassischen. Die Auflösung ist dann lustig, aber ja, es ist so ein bisschen schade. Es geht so ein bisschen was verloren. Hat. Ja, da bleibt halt auch das Emotionale so ein bisschen auf der Strecke.
Genau.
Weil Gabriel zu dem Zeitpunkt auch wahnsinnig geworden ist. Er lacht dann wirklich hysterisch wie so ein ganz schlechter Bond-Villain irgendwann.
Ja, da hat man ihn verloren, ne?
Da hat man ihn verloren. Ja, das ist dann nicht mehr irgendwie nachvollziehbar und in irgendeiner Weise so kühl berechnend, wie er vorher halt immer war. Da ist er halt wirklich ein Bond-Bösewicht in dem Moment geworden, ein schlechter. Also ja. Gabriel finde ich tatsächlich, der war schon im ersten Teil jetzt nicht der super Pluspunkt und hier wird er, finde ich, tatsächlich schon fast so einen kleinen Minuspunkt. So.
Ja, weil alles, was er halt machen kann, ist halt eigentlich mit seinem Steuerknüppel zwischen den Beinen.
Genau.
Das ist halt ja. so und vom Gefühl her hatte ich halt auch immer so, dass, also ich habe das Gefühl gehabt, sie wussten auch, dass es optisch gesehen gar nicht so krass aussieht und deswegen halt immer diesen USB-Stick dazwischen geschnitten. So, ja. Hey, der USB-Stick hier,
Ja, ja, das war schon, ja, von daher war das Ende dann, ja.
Es war nicht schlecht, ne?
Es war nicht schlecht
und es war auch der Reihe angemessen und standesgemäß. Voll. Aber es war jetzt nicht das Krasseste.
Genau, halt. Wo du denkst, so das Ende vom letzten Teil, da wäre ja. Teil 6 halt so, da war das Ende wirklich on point. So.
Ja.
Das war perfekt. Es war hier vielleicht so ein bisschen eher der leiseren Töne, aber für mich vollkommen okay. Ich fand es schön, dieses, dass sie die Entität dann auf diesem Glasspeicherstick gefangen nehmen. Das fand ich irgendwie war schön und auch voll, haben sie mir auch schön erklärt, passt für mich, ist wahrscheinlich alles kompletter Humbug, aber ich fand es schön.
Ja, ja, das gibt's doch nur in der Theorie.
Ja,
ja, aber nicht mit Luther.
Ja, das entwickelt mit einem, in einer ja. Höhle, mit einem, keine Ahnung. Ne?
Das stimmt.
Welche Szene ich überraschend cool fand, war die Szene im U-Boot. Und das hätte ich nicht gedacht, weil normalerweise sind Unterwasserszenen, finde ich, immer super furchtbar langweilig.
Ja.
Weil sie langsam sind und immer das Gleiche ist. Oh nein, die Tür wird versperrt von irgendwas, was dagegen schwimmt und so. Und das war auch hier wieder. Aber es ist ziemlich straightforward. Er schwimmt rein, er findet relativ schnell, was er sucht. Er nimmt es auch raus. Es fällt ihm nicht noch mal kurz vorher der Schlüssel ja, ja. außer Hand, sodass er den nicht erreicht.
Dass er wieder aber, zurücktauchen muss.
Ja, was wir in Teil 5 ja auch schon hatten. Ja. Und wie er da am Ende rauskommt, ist natürlich hilarious, krass. Und natürlich rutscht das U-Boot ab und so. Da ist es dann so diese Spirale, die sich immer weiter hochschaukelt. Ist dann natürlich. Aber ich fand es in dem Fall wirklich spannend und cool gemacht. Und auch die Sets, die sie da offensichtlich gebaut haben, fand ich so geil.
Ja.
Diese gefluteten ja. Sets, die sie halt auch, die sich drehen können.
Komplett.
Und so. Das muss so ein geiler Apparatismus gewesen sein, ja. den sie da gebaut haben. Weil sie machen da auch wirklich viel mit. Also das U-Boot rollt ja seitlich quasi von so einem Vorsprung runter. Das heißt, das Set ist immer anders so und die Rätsel oder die Schwierigkeiten, vor denen Ethan Hunt steht, verändern sich halt die ganze Zeit. So mal ist die eine Tür offen, dann ist wieder die andere offen
ja,
und das finde ich echt clever und cool gemacht.
Und da, mir hat daran halt auch gefallen, es dreht sich, die Torpedos fallen runter und ja, er wird davon eingequetscht, aber halt auch nicht lange.
Ja.
So, weil es sich weiter dreht, er kommt halt wieder raus.
Genau.
Und du musst dir halt nicht irgendeinen komplett albernen Grund irgendwie ausdenken oder irgendwas komplett albernes, warum er dann doch wieder darunter herkommt. So.
Ja.
Ja, das stimmt schon. Aber es war in meinem Kopf war halt so, naja, nur weil sie 120 Meter in der Tiefe sind, heißt das nicht, dass nicht noch was runterfallen kann.
Ja.
noch weiter abstürzen kann.
Ja, und es war auch logisch, weil es ist halt da so, dass das U-Boot fast noch, also noch, da ist noch Luft drin. Und dadurch, dass er halt die Luke öffnet, füllen sich halt manche Kammern wieder mit Wasser und dadurch verändert sich der Schwerpunkt. Das
yes.
macht schon total Sinn, dass das dann auch ins Wanken gerät. Und es ist nicht so dieses, wir sind jetzt 12 Jahre später da, aber jetzt rutscht es ab. So. Sondern es macht schon Sinn, durch sein Einwirken passiert das halt erst. Das fand ich eine erstaunlich coole Szene. Hätte ich nicht gedacht, dass, weil ich, wir wussten alle, dass es kommt, die Unterwasser-U-Boot-Szene. Und ich hatte schon ein bisschen Schiss vor, weil so, Unterwasser ist immer nicht so geil, aber das war ganz cool.
Ich fand auch vor allen Dingen gut, dass es hier wieder ein positives Trailer-Beispiel war, in dem Sinne, dass man reingeht und denkt, ja, wow, jetzt nur gucken, wie die Szenen im Trailer halt irgendwie zusammen verknüpft werden. Mhm. Aber wenn du den Film dann wirklich guckst, merkst du, der Trailer hat mir doch nicht alles verraten.
Nee.
Ich fand aber, beim ersten Trailer schauen wirkte es so, als ob er alles verraten hätte.
Ja, ja, so ein bisschen schon. Also es ist aus jedem Setpiece, würde ich sagen, so ein cooler Shot irgendwie drin schon, aber es ist irgendwie...
Aber die Zusammenhänge, die du schließt, sind falsch teilweise.
Ja, ja.
Und jetzt habe ich aber abschließend, ich weiß nicht, ob du noch was hast, aber abschließend habe ich eine Frage an dich. Mhm. Jetzt haben wir uns diesen Film angeguckt, 2,5 Stunden oder ein bisschen länger. Wir sind jetzt hier schon am Aufnehmen.
Wo rank ich
ihn ein? Nee. Aber sag mir doch mal, wie lange dauert eigentlich ein Wimpernschlag?
Ja, keine Ahnung. Ja, das ist natürlich ein bisschen quatschig am Ende gewesen. Aber irgendwie
aber
auch schön.
Es ist halt so, als ob sie sich halt beim Drehbuch schreiben irgendwie so. Und immer, wenn sie sagen, dass es genau 100 Millisekunden sind, dann musst du immer sagen, dass es ein Wimpernschlag ist.
Ja. Aber ich fand das cool. Weil ich konnte, es ist so nachvollziehbar. Weißt du, dieses ganze Technikgebrabbel und dieses ganze, was da rumhört, am Ende kommt es auf diese eine Bewegung an und die ist so, die kennt jeder irgendwie.
Ja.
So was ganz schnell irgendwo, also ein Reflex halt einfach. Ja. Ne? Das finde ich schön. Das schafft Mission Impossible aber immer wieder, dass es dann auf so Sachen ankommt, die so greifbar sind und so nachvollziehbar. Und das ist natürlich, wenn du gegen eine digitale Macht kämpfst, eh schon schwierig. Da musst du es halt irgendwie hinschreiben so. Und das haben sie, finde ich, relativ elegant mit einem Augenzwinkern irgendwie geschafft, mit einem Wimpernschlag. Und ich fand das irgendwie nett. Das fand ich schön. Ja, aber dann ist jetzt meine Frage, wo ranken wir den ganzen jetzt ein? Wie ist generell dein Ranking? Welchen findest du am besten?
Also, ich finde nach wie vor Teil 4 am besten. Und das mag sein, weil ich ihn als erstes gesehen habe und am meisten damit verbinde, aber auch bei beiden Rewatches fand ich ihn nach wie vor, finde ich, Teil 4 ist bei mir auf Platz 1. Soll ich alle 8 oder?
Ja, mach mal alle 8.
Okay, also Teil 4 ist bei mir auf jeden Fall auf Platz 1. Ich finde Teil 7 wirklich sehr gut, deswegen ist der bei mir auf 2. Dann würde ich sagen 6. Dann würde ich sagen 5 und leider kommt dann erst 8. Und dann halt 3, 1, 2.
Naja, okay.
Hinten runter.
Also bei mir wäre, also mein Lieblings ist Teil 6. Auf jeden Fall. Dann kommt Teil 4, dann kommt Teil 1. Dann Teil 5, Teil 7, Teil 8, Teil 2, Teil 3. Also ist jetzt relativ weit unten.
Du findest aber Teil 3 am schlechtesten?
Ja, tatsächlich. Ich weiß, Teil 2 ist der schlechteste und ja, ist auch wirklich, aber irgendwie habe ich für den halt, verbinde mit dem mehr als mit dem dritten Teil. Der ist für mich, das ist für mich halt mehr so Nostalgie, mehr Liebe da irgendwie. Der ist halt auch so ein krasses 2000er Kind.
Ja, voll.
Und irgendwie, ich würde mir eher nochmal Teil 2 angucken als Teil 3. Halt.
Ach krass, okay.
Auch wenn ich Teil 3 jetzt halt letztens nochmal gesehen habe und der ist auch besser, als ich ihn in Erinnerung hatte. Aber trotzdem habe ich, glaube ich, immer mehr Spaß mit Teil 2.
Nö, also ich kann das schon durchaus nachvollziehen, aber ich finde halt, also ist ja, Geschmäcker sind ja auch unterschiedlich.
Ja.
Man
muss halt sagen, dass für mich halt Teil 2 und Teil 3 auf dem letzten Platz sind und dann eine große Lücke kommt und wir dann wirklich auf einem sehr hohen Niveau sprechen. Das heißt, wenn dann Teil 8 kommt, das ist zwar für mich der schwächste der richtig guten, aber trotzdem sehr gut.
Ja.
Also das muss man schon sagen.
Das stimmt.
Und Teil 1 liebe ich halt einfach, den finde ich halt einfach super. Und Teil 6 ist für mich ein moderner Klassiker eigentlich. Das ist, ja, kann ich anders sagen. Aber ich muss auch sagen, ich finde Teil 7 jetzt besser als Teil 8. Aber es ist wirklich auch nicht viel. Also ich finde die super. Ich war wirklich, wie du gesagt hast, ich habe es nicht verstanden.
Nee.
Der Film war vorbei und ich dachte so, ja, aber
ja,
was findet ihr jetzt so
halt
scheiße dran? Ich meine, wir haben jetzt Sachen rausgesucht, die nicht gut sind. Aber reicht das,
um den halt wirklich teilweise so zu vernichten, ne? Also, ich weiß nicht. Das ist aber, das habe ich ja, glaube ich, auch hier im Podcast schon das eine oder andere Mal gesagt, mich stört es, dass die Leute halt immer alles irgendwie miteinander vergleichen. Sieh es für das, was es ist.
Ja, ich glaube, die Erwartungshaltung ist einfach groß. Und nach Teil 6, der halt wirklich überragend ist, ist, glaube ich, die Erwartungshaltung so hoch gewesen, die konnte Teil 7 und Teil 8 dann halt überhaupt nicht erfüllen. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen das Problem. Der ist halt einfach Opfer seines eigenen Erfolgs, ist die Serie halt geworden. Ne? Weil sie es wirklich geschafft hat, sich auf so ein Niveau hoch zu steigern.
Voll krass, ja.
Dass es so schwer ist, das zu halten. Aber ich fand den echt gut. Ich war so gut unterhalten.
Ja. Ich finde, ich weiß, das soll ein Abschluss sein. Und von mir aus können die halt jetzt wirklich noch mal 7 oder 8 Jahre warten, aber dann will ich einen neuen.
Ich will auch, dass es weitergeht. In irgendeiner Form. Vielleicht dann nicht mit Tom Cruise. Vielleicht hängt er dann wirklich die Schuhe an den Nagel. Ist okay, aber die
oder kommt nur für ein Cameo oder so rein.
Ja, ne? Genau. Oder er ist am Ende der Director, der ist IMF-Director, wie auch immer. Von mir aus können sie Jeremy Renner wieder bringen oder Paula Patton oder Maggie Q oder was auch. Ich bring die Band wieder zusammen. Und die haben ja auch ein paar neue Leute in Stellung gebracht.
Ja.
Ich würde das gerne weitersehen. Gerne von Tom Cruise produziert und Chris McQuarrie, dass die da weiter drin bleiben, weil ich finde, die haben da eine Formel für sich gefunden, die für mich noch nicht abgenutzt ist.
Nee, aber ich glaube, du musst halt auch denken, in 30 Jahren 8 Filme, da ist halt immer genug Pause dazwischen.
Ja.
Es ist halt genau das Rezept, dass du halt nicht einfach, war super erfolgreich, nächstes Jahr kommt wieder der nächste oder so, sondern das ist, glaube ich, genau richtig, dass du immer viel Zeit auch dazwischen hast.
Ja, die sollen sich jetzt mal berappeln, mal eine Idee entwerfen und dann mit irgendwas Cooles um die Ecke kommen, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass sie Paramount wird dieses Franchise auch nicht sterben lassen.
Naja,
das
wir
ist
können
doch
ja eigentlich.
Der größten Pferde
ich wollte gerade sagen, wir können aber ja auch eigentlich sicher sein, spätestens in 15 Jahren, das hast du ja jetzt auch wieder bei Final Destination gesehen. Ich glaube, in Amerika ist 15 Jahre immer diese Periode. Dann musst du was machen, sonst verlierst du die Rechte.
Ja,
und das ist halt wieder dann dieser Punkt, ne? Da werden sie es machen zu 100%.
Ich denke auch. Was das Problem sein wird, ich glaube, der wird jetzt nicht sehr erfolgreich sein, weil er halt so schlechte Presse gekriegt hat.
Ja.
Denn der Vor war schon, glaube ich, nicht mehr so mega erfolgreich wie der Sechste. Der Sechste war halt so Peak. Und ich glaube, dass die jetzt erstmal, das wird jetzt wahrscheinlich erstmal ein kleiner Misserfolg sein. Das heißt, sie werden die Reihe dann ruhen lassen. Aber wie du schon sagst, irgendwann wird es dann wieder soweit sein.
Wenn es darauf ist, dann immer wieder Verlass in Hollywood, dass die Cash-Cows, die sie haben, da wollen sie die Rechte nicht verlieren. Da werden sie irgendwas rausbringen.
Ja, und sei es irgendeine komische Serie. Hoffentlich nicht. Hoffentlich bleibt es bei Kino, wie es gemacht ist.
So
dafür, wo es gemacht ist, wie Tom Cruise uns gesagt hat.
Also, danke Franz.
Danke Dejan.
Danke euch.
Geht rein. Empfehlung.
Macht euch ein eigenes Bild. Aber von uns klare Empfehlung. Bis dahin, haltet die Ohren steif.
Tschüss.